Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kühlt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, the UX Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Joachim Winkler, Teamlead UX Research bei der Ipsos GmbH in Deutschland. Hallo Joachim und danke für deine Zeit, dass du heute Gast bist in meinem Podcast.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Möchtest du dich mal kurz unseren Gästen vorstellen, was deine Rolle betrifft und deine Aufgaben bei Ipsos?
Ja, klar. Ich bin der Teamlead für den UX-Research-Bereich bei Ipsos. Ipsos ist ja eigentlich eher im Marktforschungsbereich bekannt, eine der drei größten Marktforschungsagenturen weltweit und auch in Deutschland. Und wir haben auch UX-Research in unserem Portfolio. Und ich leite ein Team aus vier Researchern, die alle Branchen innerhalb von Deutschland und für alle internationalen Anfragen bearbeiten, für digitale und analoge Produkte, insbesondere qualitative UX-Research und Usability-Tests. Und wir sind aufgehangen in einem größeren Team aus qualitativen Marktforschern, die sich mit allen Themen des Designs eigentlich beschäftigen.
Ja. Klingt nach einem ziemlich breiten Aufgabenfeld.
Ja. Das ist es.
Spannend.
Absolut, ja.
Das ist ja super. Mhm. Also dann hast du bestimmt auch besondere Motivationsfaktoren, was dich jetzt im UX-Bereich fasziniert und wofür du morgens gern aufstehst.
Ja, das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wir wollen die Welt halt auch so ein Stück weit besser machen. Also wir wollen ja, wir arbeiten nicht nur dafür, dass am Ende ein Produkt verkauft wird irgendwie und jemand Umsatz macht. Das ist wichtig, das ist für uns aber eher mittelbar tatsächlich. Uns ist wichtig, dass die Nutzenden das gut benutzen können, weil wir auch für Menschen arbeiten, die am Ende nicht die zahlenden Kunden sind. Wir arbeiten also auch für an Produkten, die vielleicht von Kindern benutzt werden würden oder im Pflegesektor eingesetzt würden und dann eben nicht von den Menschen, die Kaufentscheidung treffen. Und da, ich sage jetzt mal, insbesondere da natürlich zu helfen, dass Produkte besser werden, dass das Leben der Menschen einfacher wird, darum geht es eigentlich bei uns.
Das finde ich auch ein besonders spannendes Feld, wenn halt, wie du sagst, die Nutzer nicht die Käufer sind, weil ne, eigentlich die leiden dann oft unter, Business-Entscheidungen, die woanders getroffen werden. Und da hat man eigentlich noch eine viel größere Verantwortung als wir UXer, finde ich. Das Leben für diese Menschen besser zu machen, absolut.
Ja, sehe ich auch so. Und man muss mit seinen Schlussfolgerungen, die man trifft, dann einfach immer so ein bisschen die Gratwanderung treffen zwischen dem, was gut ist und wünschenswert für die Zielgruppe und gleichzeitig aber was businessrelevant ist, weil am Ende das beste Produkt der Welt wird nicht gebaut, wenn es kein Business Case dafür mehr gibt. Und da befinden wir uns gerade als externe Dienstleister.
Gibt es da ein besonderes Highlight aus einem Projekt oder von einem Produkt, das du so in deinem persönlichen Bereich benutzt hast?
Eher Bereich Projekt. Wir steigen immer mehr in den Bereich Accessibility ein, insbesondere wenn es jetzt um digitale Produkte für sehbehinderte Menschen geht. Und da hatten wir jetzt in der Vergangenheit zwei Projekte, die sehr, sehr schön waren, weil wir da einfach sehen konnten, wie zufrieden und glücklich tatsächlich die Teilnehmenden waren, dass sich mal jemand mit ihnen als typischerweise sehr unterinvestierter Gruppe beschäftigt und dass wir wirklich Interesse daran haben, wie es denen geht, warum die Dinge tun, wie sie sie tun, wo Schwierigkeiten für sie im Alltag liegen und wie das die Produkte und die Dienstleistungen, die wir da vertestet haben, wie die optimiert werden müssten, damit ihnen der Alltag einfach leichter gemacht wird. Und das war sehr, sehr schön und sehr bereichernd persönlich einfach. Also ganz egoistisch gesprochen, das war persönlich einfach schön.
Ja, aber natürlich auch für die Nutzer unterm Strich. Ich meine, wie du am Anfang gesagt hast, die wollen glücklich gemacht werden und kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, Accessibility wird ja sowieso immer wichtiger in unserer Branche. Habt ihr da viele Projekte in dem Bereich?
Es wird langsam mehr. Also wir dachten eigentlich, es kommt jetzt die große Welle mit dem barrierefreien Stärkungsgesetz, das 2025 in Kraft tritt, dass jetzt nach und nach immer mehr kommen und merken, oh hoppla, wir müssen mal Dinge tun. Es wird auch mehr, also wir kriegen Anfragen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir komplett überschwemmt werden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele das noch nicht wirklich ganz umrissen haben, was da zu tun ist, denke ich. Und dass es doch einige Anbieter auf dem Markt gibt, die sich ganz konkret darauf spezialisiert haben. Und das natürlich ein Unterschied ist, ob ich sage, jawohl, ich mache qualitative Tests, ich mache Usability-Tests mit der betroffenen Zielgruppe, an die ranzukommen, es nicht einfach ist. Oder ich mache halt ein Audit und halte mich dann nur an die Regeln der WCAG 2.0 oder so und dann wird das schon. Kann man machen. Aber es ist ein anderes Thema. Also ja, es wird mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass wir mit Arbeit überschwemmt würden, obwohl wir ein Teilhabepanel haben mit über 1000 Betroffenen, die wir eben auch rekrutieren können.
Ja, das ist auch viel wert, dass man, wie du sagst, eine Zielgruppe, die man jetzt nicht so überall sofort findet, auch gut rankommt, die eigenen Panels aufzubauen.
Absolut.
Du hast noch einen anderen interessanten Punkt angesprochen, so die Audits, also die Einhaltung von Guidelines und Normen versus wirklich ein, sag ich mal, ein Produkt gestalten, was die Nutzer glücklich macht. Also das merke ich so in meinem Bereich auch. Normen und Guidelines einzuhalten ist nur ein Teil des Spiels. Man muss eigentlich immer auch so ein Stück weit hinausgehen. Das heißt, also nur die Normeneinhaltung, die schafft noch nicht unbedingt jetzt wirklich ein herausragendes Produkt, finde ich.
Ja, das ist, ich meine, das ist ja eh ein Thema, was ist das Ziel, an dem wir arbeiten? Ne? Arbeiten wir daran, dass ein gewisser Pain aufgehoben wird, dass also wir von, ich sage jetzt mal, wenn man sich das grafisch vorstellt, dass wir uns von unten an die Nulllinie heranarbeiten, indem wir die Pains umgehen, oder wollen wir tatsächlich, dass ein positives, gutes, eine positive, gute Erfahrung geschaffen wird, und da muss man über reine Regeln hinweggehen. Da ist es dann auch der Punkt, wo man einfach über typische Designprinzipien, über Heuristiken, nur die Einhaltung dessen checklistenmäßig einfach hinausgeht und der Zielgruppe zuhören muss, der Zielgruppe beobachten muss und verstehen muss, was die antreibt, warum sie Dinge tun, wie sie es tun und warum sie Dinge eben gewisse Dinge nicht tun, die man eigentlich erwarten würde unter Umständen.
Das bringt uns eigentlich jetzt schon in den Bereich der UX-Leadership. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Teamführung, sondern auch in Bezug auf Produktentwicklung. So, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich ein guter UX-Leader und was kennzeichnet den?
Auf der einen Seite sicherlich Empathie für die Mitarbeiter, für die Mitarbeitenden und die Nutzenden natürlich, genauso aber auch für seine Kunden. Es sind ja unterschiedliche Zielgruppen, also für alle Stakeholder. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt mal ganz abstrakt rede, sicherlich ein gerüttetes Maß an Demut bezüglich der eigenen Fehlbarkeit vielleicht. Ich hatte in der Vergangenheit das zweifelhafte Vergnügen, unter dem einen oder anderen omnipotenten Silberrücken arbeiten zu dürfen. Und das macht nur bedingt Spaß bis zum gewissen Grad. Das ist natürlich toll, jemanden zu haben, der fachlich großartig ist und an dem man sich wenden kann. Es macht dann nicht mehr so viel Spaß, wenn diese Großartigkeit nur im Kopf desjenigen besteht und sie gar nicht so der Wahrheit entspricht vielleicht, oder wenn es dann Empathie fehlt, oder wenn er einfach keine kein vertrauensvolles Miteinander besteht. Und das kann eigentlich nur sein, wenn jeder genug an sich selbst zweifelt, um Diskussionen zuzulassen. Ja. Und das Feld entwickelt sich ja immer weiter. Es kommt ja immer was Neues. Sei es jetzt, weil die Technik, die wir beforschen oder die wir erforschen, sich ändert, weil sich neue Tools entwickeln, mit denen wir forschen können, oder weil es komplett neue Fragestellungen gibt. Es ist immer im Fluss. Und da kann sich eigentlich keiner hinstellen und sagen, ich weiß alles. Und ihr könnt mir nichts erzählen und ich erzähle euch jetzt mal die Welt. Das funktioniert nicht.
Ich meine, für uns als UXer ist es ja generell so, dass wir eigentlich solche Themen wie Empathie und sich in andere hineinversetzen, also in dem Fall in unsere Nutzer, eigentlich von Haus aus mitbringen, denkst du dann, dass UX-Leute bessere Führungskräfte generell sind?
Im Vergleich zu was besser? Das ist ja immer, ne? Was und was ist besser an der Stelle? Also Empathie mitzubringen ist ganz grundsätzlich ganz notwendig und das haben meine Kollegen natürlich alle, das haben auch alle qualitativen Researcher, also Marktforschungsresearcher, mit denen ich zu tun habe, bei denen ich auch aufgehangen bin in der Organisation. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Miteinander, weil alle sehr empathisch sind. Und Empathie kann natürlich genauso gut, aber auch ein quantitativer Researcher mitbringen und kann natürlich auch ein Designer mitbringen oder ein Ingenieur. Da gehört so nicht zur Stellenbeschreibung. Also es ist am Ende, es ist eine Individualgeschichte. Also man kann auch einen Researcher, einen qualitativen Researcher, egal für welches Feld, der ganz wunderbar ist, dabei in Interviews zu führen, der sich dann aber trotzdem nicht wohlfühlt in der Führungsrolle, weil das gehört natürlich auch dazu. Man muss auch führen wollen. Demut und Empathie, ja klar, aber wenn man das, was man da tun soll, nämlich führen, nicht möchte, wenn man da keinen Spaß dran hat, und da gehören ja verschiedene Dinge dazu, Verantwortung zu tragen, zum einen mal für das, was das eigene Team so tut, weil der Fisch ja immer im Kopf beginnt zu stinken, also man ist dafür verantwortlich, was beim Team läuft oder eben auch nicht läuft, man muss sie auslasten, man muss dafür sorgen, dass sie irgendwie ausgebildet werden, da ist ja viel dran, aber dann muss man vielleicht auch irgendwie Zahlen liefern und man ist dann plötzlich gar nicht mehr in der Researcher-Rolle, sondern in einer bürokratischen Management-Rolle. Das muss man alles wollen. Und wenn man das alles nicht will, dann hilft es auch gar nichts, empathisch zu sein in der Rolle. Dann verzweifelt man vielleicht sogar eher dran, an dieser Rolle. Also Peter-Prinzip so ein bisschen auch. Dass man da hochkam, obwohl man da gar nicht hingehört. Ja, ist ganz wertfrei gesprochen an der Stelle, weil der Leader ist nicht unbedingt der wichtigste Mensch im Team.
Ja. Ist es aus deiner Sicht jetzt für eine UX-Führungskraft, also die auch, sage ich mal, die Organisation weiterentwickeln möchte, zu einem höheren Reifegrad zum Beispiel, wichtig, mehr, also eher wichtig, am Produkt zu arbeiten und quasi durch, herausragende UX-Deliverables und dergleichen zu glänzen oder mehr so in der Organisationsentwicklung auch zu arbeiten und praktisch aus dieser Arbeit am Produkt eigentlich ein Stück weit auch herauszutreten?
Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Weil natürlich bedeutet Reifegradentwicklung eine Organisationsentwicklung. Ganz klar. Gleichzeitig ist eine Organisationsentwicklung ein super weites Feld. Das habe ich jetzt auch schon in der einen oder anderen Rolle vor meiner jetzigen Tätigkeit mal reinschnuppern dürfen. Und wenn Organisationsentwicklung zu weit geht, wenn es zu schnell gehen soll oder wenn es schnell gehen soll, nicht unbedingt zu schnell, aber wenn es schnell gehen soll und nachhaltig sein soll und wenn alle mitziehen sollen, dann ist das eine Sache, die sehr, sehr großen Aufwand erfordert. Am besten hat man einen Change Manager dabei, der einen da begleitet, der auch ein anderes Mindset hat und mit einem anderen Mindset da rangeht im Zweifelsfall, der mit Stakeholdern einfach auch anders umgehen kann, als die Researcher das wollen, weil die Researcher, und ich spreche jetzt wirklich nur aus Researcher-Sicht, ich spreche nicht als Designer, ich bin kein Designer, wir arbeiten nur ganz selten mit Designern zusammen, ich kann da gar nicht versprechen, aber das ist ja tendenziell nichts, wo man sich eventuell wohlfühlt. Wenn man sagt, ich will am Produkt weiterarbeiten und ich möchte, dass das Produkt gut wird und dass wir, dass unsere Nutzenden einfach einen Benefit haben, dann habe ich nur eventuell bedingt Spaß daran, die Stakeholder der C-Ebene von irgendwas zu überzeugen die Produktentwickler in einer anderen Abteilung davon zu überzeugen, dass jetzt bitte der Prozess ein bisschen länger gemacht werden soll, weil wir auch jetzt in dem Prozess einen festen Bestandteil haben möchten. Das sind andere Fragestellungen und andere Vorgehensweisen, die da benötigt werden. Und da braucht das eben wirklich ein anderes Mindset. Mhm. Und wichtig ist es, natürlich. Ich glaube aber, am besten kommt dieses Verständnis, gerade bei Produktentwicklung, bei der C-Ebene, dadurch, dass die merken, wie der Research betrieben wird und welchen Benefit der Research bringt. Ja. Und überzeugen ist immer ein Stück weit auch überreden. Das ist nicht nachhaltig. Ja. Überzeugen durch Ergebnis liefern, sehr wohl.
Das heißt, also wer quasi die Arbeit am Produkt und die Ergebnisse liefern, ja, oder in der Research, ne, wer praktisch dein Weg, das ja zu tun und die eigentliche Organisationsentwicklung dann durch einen Change Manager oder dergleichen, vielleicht auch jemand, der ja von außen kommt und einfach so eine übergeordnete Brille hat, dann ja da voranzutreiben. Mhm.
Tatsächlich auch aus Selbstschutz. Ich kenne kaum einen undankbareren Job als den des Change Managers, davon abgesehen. Ja, also es ist das sollte man sich nicht ans Bein binden, wenn man nicht wirklich weiß, was man da tut, worauf man sich einlässt.
Also du hast gerade eben das Thema angesprochen, den Beitrag von UX Research zum Produkterfolg auch zeigen. Also hast du da irgendwelche KPIs oder was nutzt ihr da, um tatsächlich einen Return of Invest von UX deutlich zu machen? Oder wie macht ihr das generell?
Ja, Return on Invest ist immer ein bisschen schwierig. Denn wie messe ich denn den Erfolg? Ich kann natürlich die Kosten super erheben, klar. Aber woher weiß ich denn, um wie viel das jetzt besser geworden ist? Das ist ein gutes Stück weit Schneekugelleserei, meines Erachtens nach. Was ich natürlich sehen kann, ist, wie viele Insights konnte ich durch den Research generieren, den meine Designer, meine Produktentwickler, meine Product Owner bei aller Ehrlichkeit oder die bei aller Ehrlichkeit nicht selbst vorhersehen konnten. Ja, wie weit habe ich quasi diesen Produktentwicklungsprozess um Dinge wirklich bereichern können, die ansonsten nicht existieren würden. Und das ist im Endeffekt der Benefit, den man wirklich gut zeigen kann. Na klar kann man sagen, wir können im Nachhinein eines Go-Lives können wir einen AB-Test machen beispielsweise oder wir können einfach Analytics vergleichen, Analytics-Zahlen vergleichen. Das machen wir nicht bei Ipsos, deswegen kann ich da tatsächlich nichts sagen dazu. Wir werden halt typischerweise immer im Zuge einer laufenden Prototypenentwicklung beauftragt, entweder sehr weit am Anfang, um den Kontext zu erheben. Das machen wir sehr, sehr gerne mit unseren qualitativen Research-Kollegen aus der Marktforschung zusammen. Oder dann, wenn es konkret darum geht, eben mit dem Prototypen zu interagieren. Und alles, was wir da aufnehmen, im Sinne von, was sind die Ziele, was sind die Bedürfnisse, was sind die Erwartungshaltungen, wodurch werden die beeinflusst und inwieweit werden die befriedigt? Und was könnte eben jetzt dazu führen, dass die noch besser befriedigt oder übertroffen werden? Das ist das, wo wir unseren Impact bieten. Und je mehr wir da liefern können, valide liefern können, umso erfolgreicher sind wir mit dem Research. Und da natürlich zu sagen, um wie viel Prozent der Sales dann hochgegangen ist aufgrund dieser Ergebnisse, das ist ein bisschen schwierig, das ganz ehrlich zu beantworten. Ja. Deswegen, nein, keine KPIs.
Okay, ich finde immer, wenn man sich mal überlegt, was man ohne Research machen würde, dann wird eigentlich der Beitrag deutlich. Yes. Ne? Es gibt ja dieses Zitat da von Charles Bull, glaube ich, ist es, the absence of research has a name, guessing.
Guessing, richtig. Genau. Das ist nämlich, ja. Und das kann ja auch richtig sein. In Gottes Willen, ohne Research kann es auch gut werden. Mit Research läuft es halt besser.
Mhm. Ja, genau.
Und sicherer.
Und man weiß dann unterm Strich, warum. Also, ne, wenn ohne Research yes hast du halt entweder Glück oder ins Schwarze oder halt auch nicht. So dadurch
genau
ja wird es eigentlich nochmal deutlich. Hast du in deinem Team ausschließlich Researcher?
Nein. Wir haben auch eine Designerin, lustigerweise keine Digital-Designerin, sondern die hat früher anfassbare Dinge designt. Wir haben Researcher und eben eine Designerin, die auf Research jetzt umwechselt und oder gewechselt hat. Aber wir haben keine Digitaldesigner. Mhm. Das haben wir nicht. Wir haben innerhalb der Organisation insgesamt multinational Designer, aber nicht wie in Deutschland.
Mhm. Beim Teamaufbau, also ich weiß nicht, inwiefern du das Team begleitet hast beim Aufbau, aber was sind so Kriterien, auf die du achtest, wenn jetzt Leute sich bewerben bei euch oder welche Qualifikationen müssen die mitbringen und auch Soft Skills vielleicht?
Ja, das ist also eine Frage, die ich von ganz vielen Bewerbern gestellt bekomme. Natürlich. Und das ist tatsächlich wellenabhängig, je nachdem, in welcher Phase der Konjunktur wir uns gerade befinden. Haben wir mehr oder weniger Möglichkeit auch Junioren, die noch nicht viel Erfahrung haben, ins Team zu holen und denen zu zeigen, wie man den Job macht. Und zwar innerhalb einer Agentur. Und das ist was anderes als Inhouse. Und In manchen Phasen geht das ganz wunderbar. Dann können wir sagen, super, wir können ein bis zwei Junioren eben mitnehmen und aufbauen intern. Und zeitweilig, und jetzt haben wir gerade so eine Zeit, müssen wir wirklich sagen, wir können nur Leute annehmen, die das, was wir tun, bereits innerhalb einer Agentur bereits mal getan haben. Das heißt, wir haben jetzt gerade nicht die Kapazität, um jemanden zu zeigen, wie man qualitative Interviews führt, wie man beobachtet, wie man clustert, wie man einen Bericht schreibt als externer Dienstleister in der notwendigen Qualität und Geschwindigkeit. Ja, manchmal können wir das beibringen und manchmal eben nicht. Mhm. Und ansonsten muss es ins Team passen. Das ist bei uns ganz, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass Menschen, die bei uns neu ins Team kommen, dass alle Seiten, sowohl die bewerbende Person als auch wir, sagen, jawohl, mit dem Gegenüber wollen wir. Das kann gut funktionieren, da hätten wir Spaß dran. Denn ja, man muss ja gerne miteinander arbeiten wollen, weil nur so auch kreative Lösungen entstehen können.
Ja, finde ich auch. Also so ein Störenfried im Team, der kann wirklich ganz schön viel kaputt machen. Und das ist so ein Stück weit wie beim Kindergeburtstag. Ne? Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Wenn du eine Nervensäge dabei hast, so, dann ist die kann echt die ganze Show sprengen. Und das ist bei Teams auch wichtig.
Ja.
Wenn wir jetzt so an Gen Z und so weiter denken, also jüngere Leute, die halt auf dem Jobmarket jetzt kommen, also ob ihr die jetzt einstellen könnt oder nicht, aber vielleicht unterhaltet ihr auch trotzdem aktuell euch mit Junioren, weiß ich nicht, direkt von Uni.
Absolut, ja.
Siehst du da irgendwie sich verändert der Ansprüche oder Werthaltungen auch von diesen Bewerbern speziell?
Ja, absolut. Nicht von allen. Absolut nicht, aber es gibt schon immer mehr, die mit Erwartungen an die neue Stelle rantreten, die ich nicht hatte, als ich ins Jobleben reingegangen bin und die insbesondere meine Vorgesetzten nicht hatten. Und die mir dann immer sagen, verstehe ich gar nicht, warum jetzt hier irgendwie Reisetätigkeit nicht gewünscht ist, doch das Beste überhaupt. Ja, und wenn ich am Wochenende dann auch 10 Stunden gearbeitet habe für den Kunden, dann war das für mich eine Auszeichnung, dass ich da überhaupt ausgewählt worden bin für. Das durfte ja damals gar nicht jeder. Und das ist ein ganz anderes Mindset, als jemand, der kommt, der sagt, naja, aber für Wochenendarbeit werde ich halt nicht bezahlt. Oder wenn ich schon mein Wochenende dran gebe, dann möchte ich bitte mehr bezahlt werden. Und das ist da clashen gewisse Erwartungshaltungen einfach aufeinander. Ich sage jetzt nicht, was Gutes oder Schlechtes, aber es sind andere Erwartungshaltungen daran, was der Job bedeutet. Ja, und was da auf einen zukommen kann und was man vielleicht auch einfach mal macht, ohne erst gefragt werden zu müssen oder ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ja.
Merkt ihr auch, dass so wichtig wird, an welchen Themen die Bewerber arbeiten, also so purpose-driven Sachen, sowas in der Richtung?
Also es gibt immer wieder auch Menschen, die sagen, gewisse Branchen sind für sie nicht relevant, weil dann kann man den Job ja eventuell trotzdem machen, aber wollen sie nicht drin arbeiten? Also ich sage jetzt mal Tobacco, meinetwegen alles, was mit Verteidigung zu tun hätte. Ipsos arbeitet jetzt nicht im Verteidigungssektor, aber Tobacco durchaus. Also dass man da sagt, da möchte ich die Finger von lassen, beispielsweise. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, wie häufig das vor 20 Jahren auch der Fall war. Oder vor 10 Jahren im Agenturbusiness, denn da war ich noch nicht im Agenturbusiness. Aber das gibt's. Es ist aber deutlich nicht die Überhand, muss ich sagen. Also das ist für mich jetzt aus meiner Sicht als UX-Researcher nicht relevant tatsächlich.
Ja, also in der Research ist es vielleicht nicht so wichtig, aber dass praktisch die Bewerber auch so mit digitalen Medien aufgewachsen sind, könnt ihr daraus irgendeinen Benefit ziehen? Also ganz selbstverständlich umgehen mit dem, was für uns vielleicht eher mühsam erlernbar war oder so?
Digitale Affinität ist für uns natürlich das A und O. Das ist ganz klar. Das ist gerade nachdem Remote-Interviews jetzt bei uns der Standardfall eigentlich sind. Das war natürlich vor Corona nicht so. Und inzwischen machen wir fast nichts mehr anderes. Wir gehen natürlich auch mal ins Studio, wenn das technische Setup notwendig ist oder meinetwegen in irgendwelche Simulatoren beim Kunden oder so. Klar, und auch da ist technische Affinität ganz notwendig. Jeder von uns muss natürlich in der Lage sein, innerhalb kurzer Zeit den Prototypen zu verstehen, sich da durchzuklicken, die Software zu verstehen, damit, wenn der Teilnehmer was falsch macht, er wieder auf den richtigen Weg geführt werden kann. Wir müssen Aufnahmetechnik gut bedienen können und verstehen, welche neuen Methoden es auf dem Markt gibt. Das ist schon notwendig und unsere ganzen Bewerber bringen das auch mit. Wir kriegen auch einfach Bewerbung von jungen Menschen, muss man dazu sagen. Und wenn sie ein bisschen älter sind, dann haben sie halt schon Erfahrung im UX-Research und haben sich das deswegen erarbeitet. Also der Fall, dass wir, ich sag jetzt mal, lebenserfahrenere Quereinsteiger gehabt hätten, die bisher keine Remote-Interviews beispielsweise geführt hätten oder nicht 20 Mal am Tag auf ihr Handy schauen, wäre jetzt nicht untergekommen in den letzten Jahren.
Mhm. Aber interessant, also Quereinsteiger, ich war mal eine Zeit lang Mentor bei so einem Bootcamp, was irgendwie Leute praktisch fortgebildet hat, die in den UX-Bereich reingehen wollten, die aus anderen Branchen kommen. Aber so mit solchen Leuten, also solche Bewerber habt ihr dann selten, oder?
Doch auch. Mhm. Kommt schon und je nach Konjunkturlage geben wir solchen Leuten auch sehr, sehr gerne Chancen. Wenn es halt geht, wenn wir sagen, jawohl, wir haben die Teamkapazität gerade und die Auftragslage gibt es her, dass wir die notwendige, ich sag jetzt mal, Mehrarbeit investieren können, um das Bootcamp-Knowledge, das vorhanden ist, und die theoretischen Kenntnisse in dann tatsächlich Anwendungskenntnisse zu verwandeln. Weil ich will jetzt nicht despektierlich über irgendwelche Ausbildungen sprechen. Was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass ein Report beispielsweise, der innerhalb eines Ausbildungskurses erstellt worden ist, nicht in derselben Zeit erstellt wird, wie das ein externer Dienstleister machen würde, mit einem anderen Fokus vielleicht erstellt worden ist, als ein externer Dienstleister das machen würde, mit einem ganz anderen Methodenmix auch gemacht worden ist, weil man ja ganz viel versucht hat auszuprobieren. Und das ist einfach alles nicht so, wie wir arbeiten. Das hat Vor- und Nachteile. Und am Ende brauche ich ja jemanden, der in der Lage ist, diese Arbeit, wie wir sie machen und wie unser Kunde sie kauft, allein selbstständig auf sich allein gestellt durchzuführen. Und die Menschen von A nach B zu bringen, auf diesem Weg quasi sie zu begleiten, das machen wir sehr gern, weil wir dafür ja auch immer einen anderen Blickwinkel auf dieselbe Sache bekommen. Wir sind ja keine Roboter, wir machen ja nicht immer alle dasselbe, wir schlagen nicht jedes Problem mit demselben Hammer. Das wäre ja irgendwie auch doof. Dafür kommen unsere Kunden ja auch nicht zu uns. Sondern wir versuchen ja, das Problem unserer Kunden zu verstehen, wo stehen die gerade, wo wollen sie hin, was sind die Probleme, die sie lösen müssen, was hilft ihnen dabei. Und da kommen dann ganz unterschiedliche Forschungsansätze zutage, die notwendig sind in unterschiedlichen Phasen des Projektes und auch ganz unterschiedliche Fragestellungen. Und wenn jemand, ich sag jetzt mal, vielleicht eine buchhalterische Ausbildung gemacht hat, bevor er zum UX-Researcher gewesen ist, dann sind dessen Insights oder dessen Erfahrung ist Gold wert, wenn wir plötzlich eine Finance-Fragestellung haben. Ja. Weil da dann Fragen hochkommen, an die ich nicht denken würde, die habe ich nicht auf dem Schirm, wenn es um Kontexterhebung geht. Und vielleicht der Designer auch nicht, weil der ja auch kein Buchhalter war in seinem früheren Leben. Und deswegen ist es so eine Heterogenität, die eine Research-Abteilung wirklich wertvoll macht. Meines Erachtens
nach. Ja, cool. Wenn wir jetzt so daran denken, wie Leute sich in Unternehmen entwickeln und so in Führungspositionen reinwachsen, dann vielleicht Teamleads werden und so weiter, gibt es da so bestimmte Punkte, die du empfehlen könntest jetzt aus deiner Erfahrung, worauf jemand achten sollte, wenn er sich in Führungsrollen hineinentwickelt? Also du hast vorhin schon angedeutet, erstmal überlegen, will ich das überhaupt? Das wäre wahrscheinlich schon mal der erste Schritt, aber gibt es darüber hinaus noch so andere Themen, wenn man sich entschieden hat, okay, ich will das jetzt, worauf jemand achten sollte? Was können wir den Nachwuchsführungskräften noch mitgeben auf dem Weg?
Mhm. Wichtig ist sicherlich Verständnis für die Business-Seite des eigenen Unternehmens zu entwickeln. Sei es jetzt, ob das eigene Unternehmen ein externer Dienstleister ist oder ob man innerhalb einer intern aufgehangenen Research-Abteilung dann aufsteigt. Das Unternehmen hat typischerweise ja einen Business-Case oder wirtschaftliche Fragestellung, die deutlich übergeordnet sind zu den Research-Fragestellungen, mit denen man sich bis dahin beschäftigt hat. und dann zu verstehen, wie das Räderwerk im Endeffekt aufgebaut ist, wie der eigene Research innerhalb des großen Unternehmensgetriebes dazu führt, dass das Unternehmen am Ende Erfolg hat. Das ist, dieses Verständnis aufzubauen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn man wird dann als Führungskraft ja vor dem Hintergrund dieses Getriebes und dieses Zusammenspiels eingesetzt durch das Unternehmen und muss dann auch sein Team, das man führt, innerhalb dieses oder vor dem Hintergrund entsprechend führen, damit das Unternehmen erfolgreich weiterlaufen kann. Das ist eine andere Perspektive, als man sie als reiner Researcher hat. Das muss einem einfach klar werden, dass dann natürlich noch Handwerkszeug dazukommt, dass es immer gut ist, vielleicht eine Ausbildung im Projektmanagement mal gemacht zu haben, vielleicht auch mal Grundlagen des Qualitätsmanagements gehört zu haben, vielleicht reingeguckt zu haben, wie arbeiten denn die Abteilungen, mit denen wir ganz typischerweise zusammenarbeiten, wie arbeiten die eigentlich unter Umständen. Sowas kann immer helfen, sowas ist immer gut und sinnvoll. Aber wirklich elementar ist, glaube ich, zu verstehen, wie das Team, das man eventuell leiten würde oder vielleicht jetzt schon leitet, wie das eigentlich in den großen Unternehmen, im Unternehmenszusammenhang reinspielt, wo das verortet ist, wer sind die Nachbarn nach links, rechts, nach oben, unten, wer ist von mir abhängig, von wem bin ich abhängig, wie sehen andere unsere Arbeit, damit man deren Erwartungen erfüllen kann und im besten Fall übertreffen kann. Weil das ist auch so ein Punkt. Natürlich arbeiten wir für die Endnutzer und das sind dann im Test unsere Stakeholder, klar. Und wir wollen, uns geht es um deren Erwartungen. Nicht erfüllte Erwartungen kennen keine Gerechtigkeit. Aber wir wollen, dass deren Erwartungen immer erfüllt werden. Und im Unternehmenskontext sind unsere Kollegen unsere Kunden und unsere Vorgesetzten sind unsere Kunden. Und vielleicht ist die Rechnungsabteilung und Finance und Controlling sind auch irgendwo unsere Kunden. Natürlich arbeiten die auch für uns, aber auch wir arbeiten dafür, dass wir alle eben Erfolg haben. Und auch die haben Erwartungen an uns und auch die wollen wir erfüllen. Und darüber muss man sich so ein bisschen klar werden und da auch mit dem Gedanken muss man sich anfreunden können.
Ja, bringt uns so ein bisschen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Welt besser machen ist auf jeden Fall ein übergeordnetes Ziel, aber es muss auch wirtschaftlich möglich sein, die Welt besser zu machen, sonst genau, kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen, ja.
Das ist richtig. Ich meine, ein schlechtes Produkt wird kein zweites Mal gekauft, klar, aber das beste Produkt der Welt wird wahrscheinlich gar nicht gekauft, weil es gar nicht erst produziert wird. Und dann hilft es auch keinem.
Ja, absolut. Eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Okay.
Haben wir noch Themen,
die du... Positivste Note, aber ja.
Oder haben wir noch Themen, die du noch ansprechen wolltest, die wir jetzt gar nicht gestreift haben?
Die Vernetzung vielleicht. Ich war gestern auf der Mitgliederversammlung der German UPA und das ist was, wo glaube ich noch sehr viel mehr Menschen reingehen können und was, weil, ich sage jetzt mal, es waren 70 Leute da ungefähr und ich kenne jetzt die Mitgliederzahl nicht, ich bin auch selbst noch nicht in keinem Arbeitskreis aktiv, shame on me, Asche auf mein Haupt, will ich unbedingt werden. Und ich glaube aber, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen da draußen gibt, die wirklich davon profitieren würden, sich zu vernetzen. Mir hat es persönlich geholfen, in Webinaren, in Talkrunden der German UPA dabei gewesen zu sein, auch aktiv danach mitzudiskutieren. Ich habe darüber Kontakte schließen können, die uns dann in Projekten geholfen haben. Man kriegt ein anderes Verständnis für die eigene Arbeit, der Horizont geht auf, man kann sich und seine Arbeit auch besser verorten in den Gesamtkontext dessen, was da so draußen unterwegs ist und wo andere vielleicht Erwartungen an einen haben könnten oder welche Erwartungen man vielleicht schon übertreffen würde. Und es gibt, also alleine gestern sind mehrere AKs gegründet, also Arbeitskreise gegründet worden. Es gibt schon einen Haufen Arbeitskreise, die sich alle mit extrem spannenden Themen interessieren. Ich bin rausgegangen und dachte mir so, super, jetzt habe ich 6 Arbeitskreise, die mich interessieren würden. Kann ich alles gar nicht. Ja. Aber es ist einfach sehr, sehr wertvoll, glaube ich, sich zu vernetzen. Gerade weil sich das Berufsbild einfach immer, immer, immer weiterentwickelt. Also nicht nur der Beruf selbst und die Methoden, die wir anwenden, sondern auch das Berufsbild eben selbst auch. Deswegen machst du ja deinen Podcast, deswegen gibt es einen Arbeitskreis Management. Und es gibt jetzt Arbeitskreise für künstliche Intelligenz. Es gibt einen Arbeitskreis für Gamification, die sich neu gegründet haben. Es gibt schon länger andere Arbeitskreise, speziell auf Research, speziell für Inhouse UX beispielsweise. Jetzt hat sich auch noch einer gegründet, speziell für Selbstständige. Also es gibt für alles hier Interessensgruppen. Und da möchte ich nochmal die Werbetrommel rühren, weil ich das wirklich für großartig halte. Und alle, die da hingehen, haben ein gerüttet Maß an Empathie. Sehr angenehm.
Ja.
Eine sehr angenehme Runde.
Unterstütze ich zu 100%. Ich war auch gestern in der Mitgliederversammlung. Und gleichzeitig hatten wir von der Regionalgruppe hier in Frankfurt auch noch das Regionaltreffen. Haben wir gemeinsam danach
gemeinsam ein bisschen
Pizza gegessen. Ne? Genau, das war nice. Genau.
Voll toll.
Ja, absolut. Ja, unterstütze ich zu 100%. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben total interessante Themen angesprochen. Und
sehr gerne.
Freut mich, wenn wir uns mal wieder vielleicht bei einer Veranstaltung von der German UPA wieder treffen. Wäre klasse. Und ansonsten, wie gesagt, danke für deine Teilnahme und bis demnächst.
Bis dann.
Ja, ciao.
Ciao.